Wir.
Auf Sendung.
Ja, genau. Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart aus dem heißen Studio live. Und wir, das sind heute Alina.
Hallo.
Und Patrick.
Hallo.
Ja, Patrick sollte näher ans Mikro gehen, sonst hört man ihn nicht.
Ja, hallo. Grüß euch alle.
Und auf Heike warten wir im Moment noch. Die wollte auch noch dazukommen. Wir haben vor kurzem einen Schnupperkurs gemeinsam gemacht, wie so Radio machen gehen kann. Hat Spaß gemacht, Patrick?
Ja, absolut.
Ja, schön. Da sind auch ganz schöne drei kleine Interviews entstanden. So als ersten Versuch fand ich das prima, wie ihr das gemacht habt. Und die wollen wir heute auch senden. Es war für mich auch wieder so ein Beweis dafür, dass fast jeder Mensch für irgendwas Fachmann ist oder Experte ist. Ja? Zumindest für sein eigenes Leben und das Thema, das ihn in seinem eigenen Leben umtreibt. Und wir hören jetzt das erste Interview, das bei diesem Workshop entstanden ist. Und da habe ich jetzt als erstes den Patrick interviewt. Damit haben wir einfach angefangen. So, ich spreche mit Patrick. Er ist hier zum Workshop Radio machen gekommen und will mal reinschnuppern, wie das hier bei uns funktioniert im Freien Radio für Stuttgart. Er kommt von der Selbsthilfegruppe Junge Depressive bei der KIS Stuttgart. Jung heißt in dem Fall 18 bis 35 Jahre. Patrick, kann ich davon ausgehen, dass du selber auch depressiv bist?
Ja, habe aber damals noch nicht den Mut und die Entschlossenheit gehabt, mir eine Gruppe zu suchen, weil ich einfach eine ziemlich kontaktscheue Person bin. Und ich habe dann erst 2020, wo es mir im Prinzip noch schlechter ging, habe ich dann echt mal meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe dann angefangen, an der Selbsthilfegruppe da in Stuttgart teilzunehmen, die sich dann halt während den Corona-Zeiten nur noch über Skype getroffen hat, was ich aber eigentlich auch ziemlich interessant finde. Also es gab auch immer wieder tolle Gespräche. Also.
Aber das heißt, dass es für dich auch ein mutiger Schritt war oder dass es gar nicht so einfach war, in diese Gruppe zu gehen?
Ja,
weil du auch nicht wusstest, was auf dich zukommt?
Ja, es ist einfach erstmal dieses sich selber eingestehen, dass ich diese Krankheit habe. Und ja, es ist einfach so eine Überwindung, weil es einfach Depression ist in unserer Gesellschaft, das ist sehr viel als so eine Art Schwäche wahrgenommen. Und dann als Mann sozusagen auch noch diese Schwäche zeigen oder darüber sozusagen zu reden vor anderen Leuten, was einen krank macht und so. Einfach sozusagen die Angst vielleicht auch, dass andere das gar nicht so nachvollziehen können, vielleicht warum es einem schlecht geht oder so. Ja. Dass sie dann sagen, deine Gründe oder so, das ist doch ja, voll gering, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was vielleicht andere Leute haben.
Ja, und da kommen dann auch so die Kommentare, reiß dich doch mal zusammen, so etwa, gell?
Ja, so eher so, ich sag mal, unter Kollegen oder so wäre das vielleicht so, aber da in der Gruppe ist es echt toll, also so der Umgang miteinander. Der ist
erinnerst super. Dich noch, wie du das erste Mal reingekommen bist?
Ja, das war im Dezember 2020 war das genau. Ja, das waren auch drei andere Leute, die wo noch nie dabei waren und dann praktisch unser damaliger Gruppenleiter. Der hat es sozusagen dann moderiert den Abend und ich weiß noch, im nächsten Tag, ich war so positiv wieder, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr und konnte am nächsten Tag dann ja, mit einem Kollegen drüber reden. Habe mich praktisch dem gegenüber auch geöffnet und sogar meinem Vorgesetzten und ist dem dann gesagt, ja, dass ich das habe und so diese Krankheit. Und er hat dann auch gesagt, ja, dass er da mehr Rücksicht auf mich nimmt und so. Und wenn er irgendwie helfen kann, dass er mich da auch unterstützt.
Das heißt, so schnell hast du dann Zutrauen gefunden, dass man darüber reden kann?
Ja, es war praktisch eigentlich so am nächsten Tag, nachdem ich das erste Mal bei dem Treffen war, habe ich dann so eine positive Energie gehabt, also wie ich es selten in meinem Leben gehabt habe. Ja.
Ganz erstaunlich. Magst du erzählen, wie so ein Gruppentreffen abläuft?
Ja, also wir treffen uns ja immer mittwochabends. Und es kommt darauf an, also wenn neue Leute dabei sind, dann stellt halt sich jeder kurz vor, sagt halt, wie alt er ist und erzählt dann noch was über seine Depression, also vielleicht, wann es angefangen hat, was die Auslöser waren und so. Und ob er vielleicht auch Medikamente nimmt oder Therapien und sowas schon gemacht hat. Das ist eigentlich immer so der Anfang, wenn wir neue dabei haben. Und ansonsten machen wir eine sogenannte Befindlichkeitsrunde. Da erzählt halt jeder so über den letzten Zeitraum, zum Beispiel seit dem letzten Treffen, wie es ihm gegangen ist und so, was er halt gemacht hat und so, wie sich auch seine Stimmung entwickelt hat. Und nach dieser Runde machen wir eine Themensammlung praktisch über die Themen, über die wir diskutieren wollen. Und ja, manchmal gibt es Leute, die haben gleich mehrere Themen und so, dann legt man auch ein bisschen so einen zeitlichen Rahmen fest. Mhm. Aber meistens ist es eigentlich auch so, es fängt einfach jemand an zu reden und dann entwickelt sich meistens ein zweistündiges Gespräch eigentlich fast ohne Ende, wo man auch manchmal sagen könnte, ja, ich glaube, man könnte noch eine halbe Stunde weiterreden. Auf jeden Fall machen wir da noch eine kurze Abschlussrunde, wo jeder den Abend noch kurz bewertet, wie es einem gefallen hat, was man mitnimmt aus diesem Abend.
Kannst du ein Beispiel für so ein Thema sagen, über das ihr redet?
Ja gut, also es kann sein, dass jemand da überlegt, ob er eine Therapie machen will. Es kann sein, jemand hat bestimmte Medikamente schon ausprobiert, wenn nichts gebracht haben, ob jemand was anders kennt. Oder wenn man halt irgendwie so immer so arg negative Gedanken hat, ob man da irgendwie so das beeinflussen kann, praktisch irgendwie wie so eine Gedankenbremse irgendwie was. Mhm. Praktisch, ja, also es können unterschiedliche Themen sein auch. Vielleicht Stimmungsschwankungen, einfach auch nur, ob jemand anders dieses Problem auch hat.
Also als ich noch bei KISS gearbeitet habe, da habe ich oft zu hören bekommen, ziehen die sich nicht gegenseitig runter? Kann das funktionieren, Depressive unter sich? Und ich konnte dann immer antworten, also ich höre es ja nur von außen, ich bin ja nicht mit drin in der Gruppe, aber es wird selten so viel gelacht wie in diesen Depressionsgruppen. Kannst du das bestätigen?
Ja, absolut. Also wir haben manchmal auch schon gesagt, wir kriegen bestimmt mal eine Beschwerde vom KISS, weil die Depressionsgruppe mal wieder zu viel gelacht hat und so. Also es ist wirklich, da gibt es ja, glaube ich, diese mathematische Formel, dieses Minus mal Minus gibt Plus. Also das ist, das kann man eigentlich echt auch voll gut auf unsere Gruppe beziehen. Es ist eigentlich wirklich, es kommen Menschen, sozusagen traurige Menschen zusammen, aber man hat eigentlich immer so einen tollen Abend, was immer so eine positive Stimmung macht. Also
könnt ihr auch über euch selber lachen oder wie kann ich mir vorstellen, warum lacht ihr?
Ich weiß es gar nicht, warum wir immer lachen, aber es ist halt einfach, ja, manchmal kommt man auch ein bisschen vom Thema ab. Mhm. Manchmal entwickeln sich auch so leichte private Gespräche und das ist dann halt, ja, dann ist halt sofort lustig und so, das ist... Mhm.
Und Lachen tut ja immer gut.
Ja, eben, das ist einfach praktisch der Kollege von mir und ich, wir haben halt auch so ein bisschen so eine coole, lockere Art, sag ich mal. Und wir haben halt beide irgendwie so dieses Gen sozusagen, so ein bisschen witzig zu sein, auch wie so ein bisschen so ein TV-Moderator und das kommt eigentlich bei den Leuten einfach immer gut an. Also.
Das heißt, du trägst dann auch dazu bei, dass dort gelacht wird?
Ja, immer wieder mal, ja.
Du hast vorher schon erzählt, dass du durch die Gruppe mit anderen Leuten auch über deine Depression sprechen konntest. Was macht die Gruppe denn sonst noch mit dir, außer dass sie dir Spaß macht?
Ja, es hilft mir auch allgemein so im Leben, weil ich habe irgendwie immer so ein bisschen Probleme mit anderen Leuten. Also ich habe eigentlich so kaum soziale Kontakte und für mich ist es einfach toll, wenn ich so Leute habe, die ich einfach treffen kann, mit denen man sich gut unterhalten kann, die auch so denken wie ich, bei dem ich einfach immer gut aufgehoben fühle. Und man kann auch anderen Leuten mal einen wichtigen Hinweis geben und so. Das ist eigentlich auch das Tolle. Also man hilft sich sozusagen selber und man hilft auch anderen Leuten.
Gegenseitig, ja. Und ist auch wichtig, dass du jetzt einmal in der Woche da einen Anlaufpunkt hast?
Ja, absolut. Also
gibt es so der Woche auch ein bisschen Struktur? Freust du dich vorher schon drauf?
Ja, schon immer wieder. Also das ist einfach, ja, einfach so ein schöner Termin, weil man immer weiß, Mittwochabend bin ich wieder da und man trifft wieder nette Leute, neue Leute, alte Bekannte sozusagen auch. Also es ist einfach immer toll, wenn man sich wieder mit den Leuten trifft. Also es ist eigentlich immer so eine positive Insel, sage ich mal, in der Mitte von der Woche, wo man sich eigentlich schon immer drauf freuen kann. Ja.
Und ist für euch wichtig, dass ihr alle jung seid?
Ja, ich finde schon, dass es... wichtig ist, dass wir da eine Altersgrenze gezogen haben, bei uns jetzt bis 35. Weil ich stelle es mir halt schwierig vor, wenn man in einer Gruppe zusammensitzt mit Leuten, wo 50, 60, 70 sind, weil die haben halt auch ihre Depressionen und haben halt andere Gründe. Und wenn jetzt ein 30-Jähriger hört, was er mit 60 schon dann für Probleme haben wird, dann glaube ich, kann das dann mal auch ziemlich negative Auswirkungen haben, wenn man sich dann vorstellt, in 30 Jahren habe ich dieses Problem höchstwahrscheinlich dann auch.
Na, das ist ja zwar nicht gesagt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man mit etwa Gleichaltrigen eher die gleiche Wellenlänge hat und auch eher gleiche Themen hat. Magst du zum Abschluss nochmal sagen, wann ihr euch trefft? Kann man einfach hinkommen?
Ja, also wir treffen uns immer Mittwochabend im KISS. Also bis um 19.45 Uhr fängt unser Treffen an. Man kann einfach dazukommen. Ja, im Moment ist es offen, also seit Corona-Regeln abgeschafft wurden, kann man einfach so wieder zur Gruppe kommen. Aber man kann auch gerne, wenn man Fragen hat, eine E-Mail schreiben an die Adresse shg35.stuttgart@gmail.com. Da haben wir zwei sehr kompetente, freundliche Leute, die eure Fragen beantworten werden.
Und das sind auch Betroffene aus
ja,
der Gruppe?
Ja, sind auch Betroffene, ja.
Dann schon erfahrene Betroffene.
Ja, schon.
Ja, dann kann ich dir nur alles Gute wünschen und ja, weiterhin erfolgreiche Gruppentreffen oder
jawohl,
aufbauende Gruppentreffen oder jawohl, wie immer man es nennen will. Dankeschön, ja. Patrick von ja, der Selbsthilfegruppe Junge Depressive.
Ich danke auch.
So, Patrick, wie ist das denn gegangen, jetzt mit Abstand dich nochmal zu hören? Du hast das doch routiniert gemacht. Ich fand das prima.
Ja, ich fand es schon gut. Also, ja. Wobei ich finde, es wird ja immer ein bisschen schlechter, umso öfter man das hört, weil einem da immer das einfällt, irgendwie so, ach, da hätte man noch was besser machen können.
Ja, das ist aber immer so. Man hat es ja jetzt gerade bei unserem Start auch gemerkt, es hat mal wieder geholpert. Wir hatten einen Wackelkontakt oder haben den immer noch im Stick, mit dem Stick. Und ich hoffe mal, dass das jetzt bleibt, damit wir nicht nochmal so einen so Holperer drin haben. Vielen Dank, dass du dich da so geöffnet hast. Und vielleicht hören wir dich ja demnächst häufiger im Freien Radio für Stuttgart. Auf jeden Fall hören wir dich nach dem nächsten Musikstück. Da hast du nämlich die Heike interviewt. So, nachdem Patrick sich als zu Interviewender schon so gut geschlagen hat, hat er es dann mal selber probiert und hat die andere Teilnehmerin Heike interviewt, die jetzt leider immer noch nicht da ist. Wir hoffen, dass sie demnächst auftaucht und sich dann vielleicht auch selber hören kann.
Ich bin der Patrick und ich nehme heute hier beim Sender an so einem Workshop teil. Und ich habe heute eine sehr interessante Gesprächspartnerin, und zwar die Heike aus Tübingen. Sie leidet an einer bipolaren Störung und sie wird uns jetzt einiges mal darüber erzählen. Hallo Heike.
Hallo Patrick. Ja, bipolare Störung, viele wissen das gar nicht. Früher hieß das manisch-depressiv, da können sich vielleicht mehr Leute was drunter vorstellen. Also diese Krankheit, die wurde bei mir 2016 diagnostiziert und das aber nach einem sehr, sehr langen Leidensweg. Und Gott sei Dank konnte ich dann erfahren, dass das nicht untypisch ist, also weil die Menschen mit Depressionen, die gehen mit ihrer Depression zum Arzt, aber mit einer Manie oder Hypomanie gehen die Menschen nicht zum Arzt, weil sie fühlen sich ja gut. Sie fühlen sich ja sogar sehr gut. Und deshalb bin ich immer wieder wegen Depressionen zum Arzt, aber kein Arzt hat es einfach erkannt, dass ich bipolar bin. Und das hat dann auch Falschbehandlungen nach sich gezogen, weil ich dann natürlich mit Antidepressiva behandelt wurde. Und die wiederum haben wieder Manien ausgelöst. Also es war ein sehr, sehr langer Leidensweg, um das überhaupt richtig zu diagnostizieren.
Mhm. Dann noch, wie kannst du die Symptome denn beschreiben? Was ist denn da jetzt zum Beispiel der Unterschied zur normalen Depression?
Da würde ich sagen, da gibt es gar keine so großen Unterschiede. Es ist nur so, wenn eine bipolare Störung sehr spät diagnostiziert wird, dann werden die Depressionen, so war es zumindest bei mir, immer heftiger, immer schlimmer. Und es waren wirklich schwere Depressionen. Ich hätte nicht mehr arbeiten können. Also ich habe im Extremfall, war es einmal so, dass ich 3 Wochen nicht geduscht habe. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich hing dann zu Hause und konnte nicht mehr essen und nicht mehr einkaufen. Die banalsten Dinge zum Bäcker ein Brot holen oder so, die Familie hat es nicht verstanden, was mit mir los ist. Es ging einfach nicht mehr. Und dann das andere Extrem, bei einer bipolaren Störung kann das dann switchen von dem einen Extrem in das andere Extrem. Und das, wenn es dumm läuft, sogar innerhalb von einem Tag oder von wenigen Tagen. Und dann ist das Umfeld natürlich auch total irritiert, wenn man auf einmal Bäume ausreißt, wenn man quasselt wie eine Quasselstrippe, wenn man total kauflustig ist, das ist jetzt bei mir Gott sei Dank nicht so, gibt man einen Haufen Geld aus. Wenn man vor nichts Angst hat, also da hast du dann vor nichts Angst, da habe ich tolle Jobangebote gekriegt, also die habe ich auch tatsächlich gekriegt. Nur wenn dann die Depression wieder kommt, dann knallt das alles zusammen innerhalb von 2 Tagen und dann wundern die sich, dass die tolle Frau, die sie eingestellt haben, auf einmal auf dem Zahnfleisch daherkommt. Also es ist eine sehr extreme Erkrankung. Manche sind bipolar Typ 1, andere sind bipolar Typ 2. Ich bin letzteres. Bei bipolar Typ 2 sind die Manien nur Hypomanien, also jetzt nicht Vollmanien. Und insofern habe ich da noch Glück. aber die Depressionen sind heftig.
Mhm. Kannst du vielleicht zum Typ 1 vielleicht auch noch was sagen?
Mhm. Der Typ 1, der hat wirklich sehr ausgeprägte Manien. Also wenn das dumm läuft, kann ein Typ 1 Bipolarer auch innerhalb von einer Manie wirklich seine ganze Existenz aufs Spiel setzen. Weil er einfach sehr risikofreudig ist, weil er sehr energiegeladen ist, weil er alle überzeugen kann, weil er eine Art Größenwahn hat. Er kann Kredite aufnehmen und kriegt Geld, für was ein anderer nie Geld kriegen würde. Also da gibt es dann auch wirklich ganz extreme Schicksale, die dann auch im Knast münden, wenn jetzt das nicht erkannt wird, dass es eine Krankheit ist. Also ich denke mal, dass viele Existenzen, die unter kriminell herumlaufen, teilweise auch unter Umständen so eine Erkrankung haben. Und beim Typ 1 ist es auch so, dass da oft noch Psychosen mit reinspielen. Also Verfolgungswahn, Ideen. Ja, zu Psychosen, da müssten wir jetzt eine Extrasendung machen.
Ja, also das Ganze beeinträchtigt also deinen Alltag schon ziemlich massiv, auch so im Zusammenleben mit der Familie und anderen
Menschen. Also ich habe es geschafft, 3 Ausbildungen zu machen, vielleicht weil ich bipolar bin. Da wechselt man ganz oft, weil einen alles interessiert und weil dann das eine wieder gar nichts ist und dann fängt man das nächste an. Aber ich habe alle meine Ausbildungen abgeschlossen, Gott sei Dank. Und ich habe auch praktiziert als Lehrerin und war im Schuldienst und bin verbeamtet. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, weil ich wirklich in den schweren depressiven Phasen in den letzten Jahren, ich hätte nicht mehr arbeiten können. Also ich bin früh pensioniert.
Mhm. Ja, kannst du dem Ganzen dann also auch was Positives eigentlich abgewinnen?
Ich kann dem inzwischen auch was Positives abgewinnen, weil ich besser weiß, wie ich mit diesen Höhen auch umgehen muss. Also ich wollte die halt immer voll ausleben, weil das fühlt sich ja alles so toll und rauschhaft an. Aber ich muss diese Höhen abdämpfen durch Medikamente und auch durch Reizabschirmung. Also nachher geht's heim und dann ist wieder Ruhe im Karton und dann muss ich gucken, dass ich 7 Stunden wenigstens schlafe. Und wenn diese Dinge nicht eingehalten werden, dann ist es eine ständige Wiederkehr der Phasen. Aber ich habe unter den bipolaren Menschen so viele kreative Menschen kennengelernt. Und es ist so faszinierend. Also Vincent van Gogh zum Beispiel, oder wenn ich sehr liebe, ist die Virginia Woolf. Das war ja eine ausgezeichnete Schriftstellerin. Die war auch bipolar. Hemingway war bipolar. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich diese Qualitäten habe, aber ich habe eigentlich keinen Bipolaren kennengelernt, der nicht kreativ war. Und ich mag diese Menschen sehr. Nur anderen werden sie halt gern wirklich auch zu viel.
Du hast gerade Medikamente angesprochen als eine Form von Therapie. Gibt es noch weitere? Also Psychiater also, vielleicht oder so?
Ganz interessant, dass bei der bipolaren Störung muss man oft sehr lange nach dem richtigen Medikament suchen. Ich suche seit Jahren und bin jetzt gelandet beim Lithium und bei Quetiapin, das ist ein Neuroleptikum, und hoffe, dass ich damit etwas Stabilität reinbekomme. Also Medikamente sind sogar die Basis. Man kann einen Bipolaren in einer extremen Phase sowohl schwer depressiv als auch schwer manisch gar nicht therapieren. Also weil schwer depressiv schafft das gar nicht zur Therapie und schwer manisch hört einem nicht zu, passiert auch nichts. Und insofern sind die Medikamente das absolute Muss für diese Krankheit. Und das war halt auch was ich selber sehr spät eingesehen habe. Ich musste wirklich ganz, ganz tief unten landen, um das zu akzeptieren, dass ich Medikamente schlucken muss. Und das lebenslang, wirklich lebenslang. Ist keine Krankheit, die weggeht.
Wir haben in unserem Vorgespräch schon drüber geredet, dass du auch an einer Selbsthilfegruppe teilnimmst. Möchtest du da noch kurz etwas dazu sagen?
Ja, das ist auch so ein Highlight alle 2 Wochen, sage ich ganz ehrlich. Also anfangs habe ich gedacht, oh Gott, nee, mit lauter so chaotischen Typen, was soll mir das bringen, das verwirrt mich nur. Und die sind ja alle völlig durchgeknallt, also ich natürlich nicht. Und inzwischen habe ich die wirklich sehr lieb gewonnen, weil es ist so ein offenherziger, authentischer Austausch. Und wir machen auch zuerst eine Runde, wie geht's jedem, was bringt er mit, was braucht er von der Gruppe? Und inzwischen freue ich mich alle 2 Wochen auf diese Gruppe und nehme auch wirklich jedes Mal etwas ganz Wertvolles mit. Und wenn es nur das ist, dass ich mich einfach durch und durch verstanden fühle. Weil das kann ein Gesunder nicht verstehen, diese Höhen und Tiefen.
Ja, sehr wertvolle Information von dir. Und jetzt noch eine Frage, und zwar, wenn sich jemand von unseren Zuhörern angesprochen fühlt oder jemanden kennt, der so eine ähnliche Symptomatik hat, hast du da vielleicht noch Kontaktdaten?
Ja, da habe ich euch eine ganz wertvolle Adresse. Wendet euch an die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung. Die haben eine ausgezeichnete Internetseite, wo ihr alle Informationen über dieses Störungsbild bekommen könnt. Sucht nicht lange auf irgendwelchen alternativen, esoterischen Heilpraktikerkanälen. Ihr braucht wirklich wissenschaftlich fundierte medizinische Hilfe. Dort gibt es auch eine Sprechstunde, da kann man auch anrufen, wenn Not am Mann ist. Denn die Krankheit hat die Tücke in sich, wenn es sehr schnell kippt in eine sehr schwere Depression, kommt es auch sehr häufig zu Suiziden. Und es gibt, glaube ich, kaum eine psychiatrische Erkrankung, bei der es mehr Suizide gibt wie bei der bipolaren Störung. Und deshalb ist mir das immer ganz arges Anliegen, dass die Menschen eine Anlaufstelle haben. Also die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störung.
Jawohl, vielen Dank für diese sehr, sehr wertvolle Information. Dann wären wir mit unserem kleinen Interview auch schon am Ende. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank, Patrick. Ja,
danke auch und schönen Abend
Tschüss.
Noch. Tschüss.
So, und jetzt darf ich die Heike auch noch live im Studio begrüßen. Schön, dass du bei der Hitze hergefunden hast. Ist ja nicht so einfach. Ich habe bei unserem Workshop schon gedacht, wir hätten den heißesten Tag des Jahres ausgesucht, aber es ist noch zu toppen.
Hallo Sabine. Ja, ich dachte nicht, dass du mich jetzt auch noch mal interviewst.
Nein.
Ich hatte einen wunderbaren Vorlauf und bin hängen geblieben auf der Wilhelmshöhe, wo ich zum ersten Mal war, und freue mich jetzt hier zu sein. Etwas verschwitzt und...
Wir sind alle verschwitzt. Wie war es jetzt so mit Abstand, dich noch mal zu hören?
Ja, also es ist für mich immer noch nicht so schön, die eigene Stimme zu hören. Mhm. Und dann auch noch mal, oh Gott, das kann ja jetzt theoretisch in der ganzen Welt gehört werden. Und was macht es mit mir? Womöglich dient es mir nicht zum Guten, aber meine Absicht war einfach, anderen zu helfen.
Also ja, ihr habt euch alle drei, habt ihr euch geöffnet in diesen kleinen Interviews, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie... unter die Grenze geht. Es war ja wirklich das Anliegen, das Thema rüberzubringen.
Dann bin ich froh, du bist erfahren, Sabine, und wirst es wohl einordnen können.
Haben dir die Fragen von Patrick geholfen beim Reden oder haben die dich verlockt, mehr zu sagen, als du wolltest?
Ich fand, dass der Patrick mich wunderbar interviewt hat. Ich ärgere mich darüber, dass ich zu viel gesprochen habe, weil er hätte sicher noch ganz, ganz wertvolle Fragen gehabt. Aber das war wahrscheinlich auch die Aufregung.
Ihr habt das prima gemacht. So, und auch Heike hat sich gleich als Interviewerin ausprobiert. Und sie hat Alina interviewt, das neue Mitglied unserer Redaktion. Jetzt hören wir das Gespräch zwischen Heike und Alina.
Ja, hallo Alina, herzlich willkommen hier im Studio bei uns. Wir
hallo.
Treffen uns heute, um uns auszutauschen über eine Krankheit, die du mitbringst.
Ja.
Vielleicht erzählst du uns gerade mal, um was es sich da handelt. Also, wodurch bist du beeinträchtigt?
Ich habe ADHS, also Aufmerksamkeits-Hyper-Irgendwas-Defizit-Syndrom.
Okay. Also ich glaube, das ist schon recht weit so in der öffentlichen Bevölkerung verbreitet, sodass viele ein gewisses Bild davon haben.
Ja.
Aber es ist natürlich super spannend, von dir zu hören. Wie wirkt sich denn das bei dir aus?
Also ich habe Gott sei Dank keine ganz so starke Beeinträchtigung. Ich habe vor allem so klassische Symptome, die Mädchen eigentlich haben. Also ich habe sehr viel Verträumtheit, ich habe sehr viel Unaufmerksamkeit und ich habe so eine ganz klassische, so eine fehlende Objektpermanenz. Also so Dinge, die ich nicht sehe, die gibt es für mich nicht mehr. Ich lasse auch ganz viele Schranktüren und sowas offen. Also eine wahnsinnig hohe auch Vergesslichkeit, kann man sagen.
Mhm. Ja. Fehlende Objektpräsentation.
Permanenz, genau. Genau, das ist komplizierter formuliert.
Also kann ich das so interpretieren, aus den Augen, aus dem Sinn.
Ganz genau. Ganz genau, ja.
Also ich stelle mir das so vor, du bist noch an deinem Schreibtisch und dann klingelt das Telefon und dann bist du am Telefon und dann vergisst dein Schreibtisch.
Ja, also so große Sachen betrifft es Gott sei Dank nicht. aber es betrifft zum Beispiel so Sachen, wo man einen Schrank zumacht, obwohl da man weiß prinzipiell, man hat irgendwas in der Hand, man räumt es auf, man macht den Schrank zu und wenn ich da kein System verfolge und es sozusagen weiß, dass solche Sachen immer in dem Schrank sind, dann weiß ich im Leben nicht mehr, dass sich das dort befindet. Auch so, wenn man irgendwo was stehen lässt und wegräumen sollte eigentlich. Andere Leute können daran denken, ich drehe mich um und habe es vergessen.
Das heißt, du bist auch ganz viel am Suchen.
Ja.
Und jetzt würde mich interessieren, hat sich da was verändert, seit du diese Diagnose hast und in Behandlung bist? Oder was kann man denn da tun, medizinisch oder therapeutisch, dass sich da vielleicht Erleichterungen ergeben?
Also ich persönlich habe, naja, so das Glück, in Anführungszeichen. Ich bin im Erwachsenenalter diagnostiziert worden und ich habe aber davor schon eine gewisse Systematik entwickelt, sodass ich nie in die Problematik kam, da irgendwie was entwickeln zu müssen oder zumindest das jetzt im Erwachsenenalter nicht mehr muss, dass ich wahnsinnig systematisch arbeite. Das hat eigentlich den Vorteil, dass ich ein sehr ordentlicher Mensch bin, weil für mich nur logische Schlussfolgerungen dazu führen, dass ich dann auch an sowas denke. Mhm. Also klar, wir haben alle zu Hause eine gewisse Systematik,
ja.
Aber ich muss gewisse Rhythmen auch entwickeln, um an so Sachen zu denken, wie den Müll rauszunehmen, sonst würde der bei mir niemals vors Haus kommen.
Also Stichwort Struktur.
Genau.
Also im Grunde genommen hilft dir das, was du zu wenig hast durch
Richtig.
Deine Krankheit.
Ganz genau.
Und das heißt, dass dir da bestimmte Abläufe helfen, wie zum Beispiel du weißt, was an bestimmten Tagen stattfindet, ein Terminkalender oder eine To-Do-Liste. Also so stelle ich mir das jetzt vor.
Genau, das fängt bei so ganz simplen Sachen an. Ich bin ein großer Fan von Listen, weil alles, was man aufgeschrieben hat, kann man nicht mehr vergessen.
Mhm.
Alles, was einer Systematik folgt, kann ich nicht mehr vergessen, sondern einfach nur schlussfolgern, genau.
Wie sieht es bei dir aus mit zu spät kommen?
Auch das ist was, ich bin immer entweder wahnsinnig zu spät oder, und das ist die Tendenz, die ich entwickelt habe, wahnsinnig zu früh. Dadurch, dass man eben so eine gewisse Panik entwickelt, ist man, naja, wenn man halt dann anfängt, sich Rhythmen zu entwickeln, ist man dann lieber zu früh als zu spät. Was auch dazu führt, ich glaube, das haben auch sehr viele mit der Diagnostik, ist, dass man nur einen Termin, einen wichtigen Termin eigentlich auf den Tag legen kann und es einen sehr stresst, wenn dann irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig passieren. So dass ich, wenn ich einen Arzttermin habe, dann kann ich auch eigentlich nur diesen Arzttermin wahrnehmen, weil der schon so viel von meiner Aufmerksamkeit.
Oh, ich glaube, ich habe auch ADHS. Immer wieder spannend. Also mir geht es ähnlich, dass ich schon immer irgendwie so für nächsten Tag schon einen Plan gefasst habe, was ich da machen muss. Und meistens waren es dann die Dinge, die unbedingt sein mussten. Und das war aber dann schon genug. Also wie du sagst, Arzttermin oder am anderen Tag der Sport oder dann am dritten Tag die Abgabe von der Hausarbeit. Und alles drumherum war einfach nur Stress und zu viel.
Ja. Ja, es ist ja auch ein Spektrum. Also genau deswegen ist ja auch die Diagnostik so schwierig, weil sehr viele natürlich auch die Symptomatik aufweisen und es eben aber auch andere Quellen haben kann. Also gerade auch viele Symptome, die ADHS sind, kann aber auch von einer Depression kommen oder auch von anderen Quellen, zum Beispiel in der Kindheit von gewissen Auslösern. Und dementsprechend muss man natürlich auch immer sich nicht nur damit auseinandersetzen, was sind die Symptome und kann es irgendwie abhaken, sondern es muss prinzipiell auch immer noch mal in die Tiefe gegangen werden, so was für Ursprünge gibt es denn für diese Symptomatiken, die man hat, genau, oder entwickelt hat.
Das ist jetzt für mich sehr gut nachvollziehbar, da ich ja mit meiner psychischen Erkrankung, mit der bipolaren Störung, auch teilweise diese Symptome aufweise.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch das Verwirrende in diesem psychiatrischen Spektrum, dass natürlich die Symptome sich oft überschneiden und dann aber eine glasklare, gute Diagnose zu treffen, die einem dann auch wirklich weiterhilft und wo das Leben einfach auch wieder an Lebensqualität gewinnt.
Ja, Genau. Es geht ja immer irgendwie so drum, den Ursprung von den Symptomen zu finden, damit man sich eben mit denen auseinandersetzen kann und vor allem auch die richtige, ich weiß nicht, ich finde Lösung immer so ein schwieriges Wort, aber die richtige Lösung findet, weil das ja für jeden was ganz anderes ist, was dann tatsächlich weiterhilft. Also wenn meine Symptomatik aus einer Depression kommt, dann macht es viel mehr Sinn, sich da irgendwie tiefenspezifisch damit zu entwickeln, auseinanderzusetzen, während wenn es vom ADHS kommt, ist es je nachdem, wem man natürlich folgt, aber angeboren und dementsprechend kann man auch nur bedingt eine Quelle sozusagen ausmachen.
Mhm. Also, dass die Ursache von deiner Erkrankung gar nicht so zentral ist, sondern um dir helfen zu können, ist es viel wichtiger, dann zu gucken, wie kann man diese Symptome irgendwo beeinflussen, dass sie nicht mehr so ausgeprägt sind. Genau. Und da wäre ich jetzt noch bei meinem nächsten Gedanke, die Medikation. Also viele Menschen mit psychischen Erkrankungen nehmen ja auch Medikamente. Wie sieht das da bei dir aus?
Ich nehme nichts. Ich habe mich auch also aktiv dagegen entschieden, mich da irgendwie auch rein zu arbeiten. Einfach weil ich ja bisher ganz gut damit klargekommen bin und es dann auch vermeiden wollte, da irgendwie mich von irgendwas abhängig machen zu müssen. Genau.
Das Gefühl der Abhängigkeit, das hat dich gestört.
Genau, also auch dieses, ich bin einfach kein Fan davon, wenn ich jeden Tag irgendwie eine Tablette nehmen muss oder da auf irgendwas achten muss, was vielleicht auch wieder in die Symptomatik reinspielt, dass ich da drin auch nicht sonderlich gut bin und dementsprechend
wollte ich dann wieder Angst hast, weglassen. Dass du deine Tabletten auch wieder vergessen könntest Beispiel, und dann genau. Machen die auch wenig Sinn.
Richtig, genau.
Okay, ja, spannend. Kennst du Menschen, die aus deinem näheren Umfeld, Freunde, Bekannte oder hast du eine Selbsthilfegruppe, wo du dich austauschen kannst zu dieser Thematik?
Ich bin momentan in keiner Selbsthilfegruppe. Ich war kurz nach meiner Diagnostik, das ist jetzt schon irgendwie 5 Jahre her oder so weiter, und war da gab es über die, ich habe in Mainz studiert und über die dortige psychologische Beratung gab es auch Selbsthilfegruppen, die sozusagen organisiert waren. Und dort war ich dann eine für ADHS diagnostizierte im Erwachsenenalter, was mir vor allem eben mit der ersten Diagnose dann sehr geholfen hat und irgendwie auch mal so reinzuhören, wie es anderen Leuten geht, die das jetzt erst seit kurzem wissen. Und das war sehr hilfreich, fand ich persönlich.
Ganz toll, dass es selbst im studentischen Umfeld und auch in der Ausbildung da auch Anlaufstellen gibt und Hilfsangebote.
Ja, total.
Ich glaube, das ist oft nicht so bewusst, ja. Weil man hat ja dann mit einem Studium schon eine riesen Herausforderung.
Ja.
Und wenn man weiß, was für eine Krankheit steckt da dahinter, kann man das viel besser einordnen. Man vergleicht sich vielleicht dann auch nicht permanent mit anderen.
Genau. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der da irgendwie das Gefühl hat, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte, zumindest mal zur psychologischen Beratung zu gehen, also ob das jetzt auch die studentische ist oder es gibt ja vor allem auch in Stuttgart einige andere Stellen, die das noch machen. Fand ich persönlich jedenfalls wahnsinnig hilfreich.
Ja, also ich glaube, irgendwann ist da bei jedem dieser erste Schritt, also wo man spürt, es geht einfach jetzt nicht mehr alleine. Und da gibt es ja niedrigschwelligere Angebote und dann aber einfach auch therapeutische Angebote oder Psychiater. Wie sieht es mit Psychiater aus? Hast du mit denen auch schon mal Erfahrungen gemacht?
Ja, also für die Diagnose war ich bei einem Psychiater, auch bei einem, der praktisch spezialisiert ist auf ADHS im Erwachsenenalter und bin jetzt auch seit vielen Jahren praktisch in Therapie. Nicht spezifisch nur für ADHS, aber eben, genau, kommt dazu, kann man dann...
Mitnehmen. Sehr schön.
Genau.
Vielleicht kannst du unseren Hörern noch sagen, wie bist du zu einem guten Therapeuten oder zu einer guten Therapeutin gekommen?
Ich war bei der therapeutischen Beratungsstelle. Ich kann aber jetzt leider nicht mehr sagen, von welchem Träger. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Es gibt aber mehrere in Stuttgart und wenn man die googelt, findet man da auch total gut hin. Genau.
Schön. Ja, es gibt ja auch über die kirchlichen Träger gibt es ja auch Beratungsstellen. Genau. Ich glaube, da kann man auch so kurze Beratungsangebote wahrnehmen und die wissen aber dann auch ganz gut Bescheid, was es so gibt an Spektrum an Therapeuten oder einfach durch einen Psychiater, die auch oft irgendwie Listen haben mit ganz Therapeuten. Genau.
Da gibt es mehrere Verbünde und dann die haben jeweils immer die Listen von allen Therapeuten, die damit.
Und wenn wir jetzt mal so nach vorne gucken und hier sind es vielleicht Hörer, in ihren Wohnzimmern und die fragen sich jetzt auch, bin ich eigentlich ADHSler? Was würdest du denn gerne mit auf den Weg geben?
Ich würde mit auf den Weg geben, dass, wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen eine Diagnose, also Sie haben wirklich das Gefühl, das ist, was ich habe und es hilft mir einfach, das zu wissen. Es ist ein harter Weg, wenn man sozusagen sich damit auseinandersetzen will, erstmal den Termin beim Psychiater und so weiter. Aber ich persönlich fand, das lohnt sich einfach, weil mir geholfen hat zu wissen, okay, ja, tatsächlich, das, die ganzen Symptome, die haben irgendwie einen Ursprung und ich bilde mir das nicht nur ein, dass ich irgendwie da jetzt eine Besonderheit irgendwie rauskristallisiert hat. Und der Weg ist zwar lang, also es hat halt schon viel mit Wartezeiten zu tun und man braucht auch den richtigen, die sind alle ständig voll. Aber man kann genau entweder erst einfach direkt selber sich durchtelefonieren oder über die Beratungsstellen, die einem da immer sofort weiterhelfen können.
Sehr gut. Ja, finde das bewundernswert, welchen Weg du da eingeschlagen hast, denn ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, auch sowas für sich zu akzeptieren, dass da einfach eine größere Baustelle ist, wie jetzt nur so ein paar persönliche Macken. Also, und ich freue mich sehr, dass du da für dich einen Weg gefunden hast und dass du das jetzt auch hier an die Hörer weitergeben kannst. Vielleicht müssen wir noch irgendwie nach außen kundtun, wo es die nächste Anlaufstelle gibt. KISS zum Beispiel, hast du da ein bisschen Infos dazu?
Ja, genau, KISS, für die arbeite ich zufällig. genau, wir sind die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, also es hat mit Therapie jetzt erstmal nichts zu tun. Wir beraten aber jeden, der gerne in einer Selbsthilfegruppe auch sich mit seinem Thema, in dem Fall eben ADHS, auseinandersetzen möchte, der erstmal keine professionelle Anleitung möchte, sondern sich mit anderen, die eben auch dieselbe oder eine ähnliche Diagnose haben, auseinandersetzen möchte und sich da zusammensetzen möchte. Und da kann man sich immer an uns wenden, in der Tübinger Straße 15. Oder unsere Kontaktdaten hört man, glaube ich, am Ende der Sendung.
Sehr schön. Ich denke, die Hörer werden uns bestätigen, dass sie überhaupt nichts von deinem ADHS hier gemerkt haben. Und ganz herzlichen Dank, dass du trotzdem so offen drüber gesprochen hast. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und fürs Studium und überhaupt.
Tschüss. Dankeschön, vielen Dank fürs Dahaben.
So, das war also das Gespräch von Heike und Alina. Ich muss sagen, das hat mich am meisten überrascht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, ich hätte erwartet, dass du vielleicht zu deiner Arbeit befragt wirst. Ich hätte nicht erwartet, dass es jetzt um ADHS geht. Und ich fand auch, mein Interview ist ja immer was etwas Ungleichgewichtiges. Also da sind die Rollen ja nicht symmetrisch. Aber ihr seid so richtig ins Gespräch gekommen und das hat mir gut gefallen, dass es wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe sozusagen war. Wie ist dir es ergangen?
Ja, also genauso. Ich fand, es war sehr angenehm, interviewt zu werden von der Heike, weil sie es eben genauso angefühlt hat, einfach wie so ein Gespräch. Und es war dann auch, fand ich, ganz leicht, sich zu öffnen. Mhm. Ja.
Du hast ja schon ein bisschen Radioerfahrung, gell?
Ein kleines bisschen, ja, im Studentenradio.
Aber jetzt Lust drauf, weiter mitzumachen. Und es freut mich natürlich, wenn wir jetzt wieder eine direkte Anbindung an die KISS haben durch die Person von Alina. Soweit die Beiträge, die bei unserem kleinen Schnupper-Workshop entstanden sind. Vielen Dank nochmal bei euch dafür. Ich bin ganz stolz drauf, was aus diesem kurzen Workshop so rausgekommen ist und fand es auch sehr sendenswert und auch sehr hilfreich mit vielen hilfreichen Informationen und ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und wenn jemand auch Lust hat auf so einen Schnupper-Workshop, sich entweder bei der KISS melden oder auf der Internetseite vom Radio kann man, wenn die Sendung läuft, wenn man dann draufklickt, kommt man auf ein Kontaktformular oder an selbsthilfe@freies-radio.de schreiben. Das kriegt man dann irgendwie hin, dass man auch mal so reinschnuppern kann und bei uns vielleicht mal Mäuschen spielen in der Sendung oder bei einer Redaktionssitzung teilnehmen. Also wir freuen uns über alle Leute, die mitmachen wollen, die auch Lust haben auf Radio machen. Und ich hoffe, wir haben so ein bisschen vermitteln können, dass das gar kein großer Act ist, sondern dass man das fast von alleine kann, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen.
Okay. Aufgrund einer Buchbesprechung im Deutschlandradio habe ich mir das Buch gekauft, Barbara Schmitz, Was ist ein lebenswertes Leben? Philosophische und biografische Zugänge, ein Essay erschienen bei Reklam. in der Reihe Denkraum. Ich habe dann angefangen, das Buch zu lesen und habe erstmal schon für mich selber so Markierungsstreifen reingeklebt bei allem, wo ich dachte, oh ja, genau darüber wollte ich auch schon mal nachdenken oder das finde ich eine faszinierende Überlegung oder das Zitat gefällt mir. Und das wurden immer mehr und immer mehr solche Zettelchen. Irgendwann habe ich dann gedacht, ich könnte da ja vielleicht auch so was wie eine Buchbesprechung machen drüber, wobei ich jetzt gar nicht die ganzen Zettel vorlesen könnte. Das würde den Rahmen einer Buchbesprechung sprengen. Vielleicht zuerst zur Autorin. Die Barbara Schmitz ist 1968 geboren. Sie ist habilitierte Philosophin. Sie lehrte und forschte an den Universitäten in Basel, Oxford, Freiburg im Breisgau, Tromsø und Princeton. Sie lebt jetzt als Privatdozentin, Lehrbeauftragte und Gymnasiallehrerin bei Basel. Im Vorwort schreibt sie, dass sie sich mit dieser Frage, was ist ein lebenswertes Leben, unter anderem auch deshalb so intensiv beschäftigt, weil sie eine behinderte Tochter hat und wie alle Eltern, die ein behindertes Kind bekommen, erstmal schockiert war und ratlos und hilflos und nicht wusste, was auf sie zukommt. Und weil ihre Schwester sich im Erwachsenenalter suizidiert hat, auch das hat bei ihr ganz große Fragen und Unsicherheit und Schuldgefühle, was halt so der Suizid eines Angehörigen so mit sich bringt, bei ihr auch ausgelöst. Und als Philosophin war das für sie Anlass, diesen Essay zu schreiben. Essay, also schon immerhin von knapp 200 Seiten. Vorne drauf steht, die Frage nach dem lebenswerten Leben ist eine Grundfrage des Menschen. Sie ist Ausdruck dessen, dass Menschen ihr Leben nicht nur leben, sondern auch bewerten wollen und können. Somit ist sie Teil der menschlichen Selbstreflexion. Was mir an dem Buch besonders gefällt, ist, dass sie ihre philosophischen Überlegungen mit ganz vielen Beispielen aus dem täglichen Leben, dem Leben mit ihrer Tochter, der Vorfall mit ihrer Schwester, aber auch hat mit ganz vielen Menschen gesprochen, Menschen mit Behinderung, Menschen, die aus einem Locked-In-Syndrom wieder aufgewacht sind oder zurückgekommen sind, Menschen, die andere verloren haben, auch mit Angehörigen von Dementen oder mit dementen Menschen selber. Auch Anlässe und Beispiele für ihre philosophischen Überlegungen. Ich bin jetzt nicht die große Kennerin von Philosophie, eigentlich überhaupt nicht. Mir war das oft zu kompliziert und ich habe Schwierigkeiten, mich in solche philosophischen Gedankengänge reinzufühlen oder reinzugraben. Aber hier in diesem Buch ist es gar kein Problem. Da ist es sehr einleuchtend und gerade durch diese Beispiele immer sehr nahegehend. Mal vielleicht ein bisschen zur Inhaltsverzeichnis. Das erste Kapitel, was für eine Frage zur Subjektivität des lebenswerten Lebens. Zweites Kapitel, ein Paradox, warum ein Leben mit Behinderung lebenswert sein kann. 3, würdig leben und die Macht der Normen, Gesellschaft und das lebenswerte Leben. Da geht es natürlich auch um, was für die Gesellschaft lebenswertes Leben bedeutet und auch zum Beispiel unter den Nazis bedeutet hat. Also dieser Gegensatz lebensunwertes Leben, das natürlich bei dem Begriff lebenswertes Leben gleich mitgedacht wird. Dann 4, Autonomie für soziale Wesen, Selbstbestimmung und das lebenswerte Leben. 5, Hauptsache gesund, Krankheit und der Sinn im Leben. Auch da hat sie mit Menschen gesprochen, die todkrank sind oder so eine Diagnose haben. 6, ein Kind, das anders ist, genetische Tests, pränatale Diagnostik und das Leben mit einem besonderen Kind. 7, lieber tot als dement, Alter, Demenz und das lebenswerte Leben. Und 8, Suizid und Hoffnung, wo Leben ist, darf Hoffnung sein. Und zum Schluss hat sie noch ein Gespräch mit ihrer Tochter aufgezeichnet und das möchte ich nachher dann auch vorlesen. Aber jetzt ein paar Zitate aus dem Buch, aus ihrem Vorwort oder ihrer Einleitung. Die mündlichen und schriftlichen biografischen Berichte bilden die Anstöße zu philosophischen Reflexionen, die das Anliegen dieses Essays ist. Individuelle Erfahrungen sind mein Ausgangspunkt für meine philosophischen Fragen, die mit philosophischen Begriffen, Theorien, Positionen und Debatten verbunden werden. Bei dieser Verbindung geht es mir nicht darum, eine eigene philosophische Theorie zu entwickeln oder zu verteidigen. Ich will auch keinen unmittelbaren Beitrag zu einer fachphilosophischen Debatte liefern. Wo die Frage vermessen wirkt, muss die Antwort bescheiden ausfallen. Mein Ziel besteht darin, Zugänge zu der Beantwortung der Frage zu schaffen, Wege anzulegen, die man beschreiten kann, wenn man dieser Frage in seinem Leben gegenübersteht. In jedem Kapitel wird ein solcher eigener Zugang entworfen. Auch das hat mich angesprochen an dem Buch. Also es gibt keine endgültigen Antworten. Es zeigt Wege auf, Denkweisen und auch, also man kommen vielleicht schon ein paar philosophische Fachbegriffe vor, aber jetzt nicht so, dass es mich echt gestört hätte. Dann ein zweites Zitat. Das ist dann schon aus dem ersten Kapitel. Vorab aber soll gezeigt werden, inwiefern sich die Frage nach dem lebenswerten Leben von der Frage nach dem guten, glücklichen oder gelingenden Leben unterscheidet. Es könnte nämlich so aussehen, als ob die Frage nach dem lebenswerten Leben in diesen anderen Fragen bereits aufgeht. Das war mir, bevor ich das Buch gelesen habe, auch nicht klar, dass lebenswertes Leben was anderes bedeutet als gutes Leben, gelingendes Leben, glückliches Leben. Wer Näheres zu der Frage wissen möchte, das Buch heißt Was ist ein lebenswertes Leben? Philosophische und biografische Zugänge von Barbara Schmitz. So, aber jetzt, wie versprochen, noch. Ach so, nee, hier habe ich nochmal ein Zitat. Das ist jetzt schon aus dem Schlusskapitel, wo Leben ist, darf Hoffnung sein. Und da fasst sie nochmal zusammen, was so in diesem Buch sie gemacht hat. Zunächst sei nochmals zusammengefasst, was wir über das lebenswerte Leben bisher erfahren haben. Die Frage nach dem lebenswerten Leben lässt sich nur subjektiv angemessen beantworten. Jeder muss selbst entscheiden, ob er sein Leben als lebenswert erlebt oder nicht. Was ein Leben lebenswert machen kann, kann ganz unterschiedlich aussehen. Menschen, die schwierige Lebenssituationen bewältigen müssen, verweisen darauf, dass Adaption und die Fähigkeit, seine Identität und seine Werte zu verändern, wertvolle Elemente sein können. Werte des Miteinanders, nicht der Konkurrenz und persönlichen Karriere, können in den Vordergrund treten. Solidarität, Mitgefühl, soziale Beziehungen. Als besonders wichtig werden oft Resonanzerfahrungen beschrieben, die Möglichkeit, sich Sinn anzueignen und damit die Herausforderungen des Lebens als Aufgabe zu verstehen, kann ebenso von Bedeutung sein wie ein narratives Modell, das es ermöglicht, einen Sinn in der Lebensgeschichte zu sehen. Narrativ heißt also erzählend, Geschichten erzählend. Haltungen wie Offenheit und Dankbarkeit können mithelfen, dass auch bei schweren Einschränkungen oder im hohen Alter ein Leben als lebenswert erlebt wird. Bei all diesen Elementen spielen gesellschaftliche Bedingungen, die die Würde des Einzelnen schützen, eine große Rolle. Als besonders wichtig hat sich jedoch herausgestellt, dass verinnerlichte Normen und Bilder hinterfragt werden müssen. Durch ihre Veränderung kann es zu einer Neubeurteilung dessen kommen, was ein lebenswertes Leben ausmacht. So, aber jetzt das versprochene Gespräch. Warum willst du leben? Ein Gespräch zum Schluss. Das ist jetzt auch ein ganz schönes Beispiel, wie die Autorin den Alltag und ihre Begegnung mit Menschen einbezieht in das Buch. Als Ulla starb, Ulla war die Schwester, war Carlotta 7 Jahre alt. Für sie war es besonders schwer zu verstehen, dass ihre Tante tot war. Nur wenige Wochen nach dem Tod meiner Schwester hatten Carlotta und ich das folgende Gespräch. Ich versuchte Carlotta erneut zu erklären, dass Ulla gestorben war, weil sie eine Überdosis Tabletten genommen hatte. Und dann sagte ich, weißt du, Carlotta, Ulla wollte nicht mehr leben. Carlotta sah mich groß und fragend an, ihre Stirn zog sich in Falten, sie dachte nach. Dann antwortete sie ernst, aber Mama, du und ich, wir wollen leben. Ja, sagte ich, du und ich, wir wollen leben. Ihr Gesicht wurde ein wenig angestrengt, sie schwieg und nach einer Pause sah sie mich direkt an. Ihre Augen spiegelten eine echte Frage. Mama, sagte sie, Mama, warum willst du leben? Sie hatte gerade erst gelernt, nach dem Warum von etwas zu fragen. Das war für sie ein großer Schritt gewesen und nun stellte sie die Frage aller Fragen. Ich antwortete spontan, ohne nachzudenken, weil ich mit dir zusammen sein will. Sie antwortete schnell und triumphierend, und ich will leben, weil ich die Pferde sehen will. Ihre eigene Antwort erfüllte sie mit Freude. Sie lachte und fragte dann gleich weiter, und warum willst du noch leben? Nun, überlegte ich, weil ich in den Bergen wandern gehen kann. Sie selbst antwortete, und ich will leben, weil ich die Tiere im Zoo streicheln will. Dann fuhr sie gleich wieder fort, und warum willst du noch leben? Es war wie ein Spiel, in dem wir immer neue Gründe für das Leben fanden. Die Familie und die Schule, der Frühling und der Schnee, die Ponys und die Hunde, die Freundinnen und die Kuscheltiere, der Sonnenaufgang und die Sterne. Es ist nicht möglich, auf eine einfache Formel zu bringen, was das Leben lebenswert macht. Das hat diese Untersuchung gezeigt. Carlottas und meine Antworten geben keine Liste, aber sie zeigen einen Zugang, wie man der Frage, was ist ein lebenswertes Leben, begegnen kann. Barbara Schmitz, Was ist ein lebenswertes Leben? Philosophische und biografische Zugänge, erschienen bei Reklam in der Reihe Denkraum. Das war Wir auf Sendung von heute. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling. Ich wünsche noch viel Freude beim Freien Radio für Stuttgart.